Hallo, hier ist Bibletunes im Gespräch mit Manuel Gresslin und seinem Buch Theophobie. Heute im Studio mit Ruben Sommer.
Lieber Manuel, in unserer letzten gemeinsamen Episode haben wir über Gott als den Nicht-Sicheren gesprochen. Die Kernaussage dort, Gott ist nicht sicher, aber gut, hat schon etwas den Nährboden vorbereitet für unser Thema heute, nämlich die Theophobie oder die Angst vor Dissonanzen. Was meinst du, wenn du von Dissonanzen in Bezug auf unseren Glauben und unser Leben mit Gott schreibst?
Ja, ich freue mich auch wieder hier dabei zu sein. Die Dissonanzen unseres Glaubens, die spielen sich vor allem auf der Ebene ab von dem, was wir glauben und dann vielleicht aber eben auch dem, was wir erleben oder was wir erfahren. Man könnte vielleicht auch sagen, diese Dissonanz oder diese Spannung zwischen, da gibt's diese Verheißung Gottes und gleichzeitig gibt's da aber auch unsere alltägliche Lebenswirklichkeit und da zu erleben, da zu erfahren, da widersprechen sich Dinge. Ich glaube, es hilft dann auch im Verlauf dieser Episode, das mal durchzuspielen, zum Beispiel am Thema Gebet. Wenn die Bibel mir ja Mut macht zu beten und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist die Verheißung, Gott erhört Gebet. Kinder, die ihn um ein Brot bitten, bekommen dann nicht einen Stein oder einen Skorpion gereicht. Das ist ja die Verheißung, das ist unser Glaubensinhalt. Und dann kommt aber die Erfahrung oder die alltägliche Lebenswirklichkeit dazu, wo man dann manchmal merkt, ja, Moment mal, warum erhört Gott jetzt Gebet nicht? Oder andere Beispiele, warum passiert jetzt keine Heilung? Oder warum zerplatzt jetzt dieser Traum, wenn ich doch meine, Gott hat einen Plan für mein Leben oder zumindest irgendeinen Weg für mich vorbereitet? Ja, wie ist es dann? Und das ist so diese Dissonanz, um die es hier geht, die wahrscheinlich oder ziemlich sicher jeder und jede von uns kennt.
Was denkst du, was liegt hinter dieser persönlichen Angst? Oder man sagt ja auch, hinter jeder Angst steht ein Grundbedürfnis des Menschen. Was würdest du sagen, ist es konkret bei dieser Theophobie, der Angst vor Dissonanzen, dieser Spannung zwischen dem, was Gott mir verheißt und dem, was ich tagtäglich erfahre in meiner Wirklichkeit?
Ich glaube, wir sehnen uns alle eben nach dieser Sicherheit, von der wir es eben hatten vor zwei Episoden, aber eben auch nach Klarheit, nach Gewissheit und einfach nach einem guten Leben. Und wenn dann was da in die Quere kommt und eine Dissonanz passiert, dann kommen eben diese Momente, wo man Dinge in Frage stellt. Auch natürlich sich selbst, andere und im Letzten dann eben auch Gott. Gott, diese Grundfrage, warum? Warum hast du mich verlassen? Stellt ja sogar auch Jesus am Kreuz. Oder warum passiert jetzt das? Und da dieses Grundbedürfnis, ja, wenn Gott doch gut ist, dann warum passiert dann jetzt mir so viel Schlechtes? Und mit dieser Dissonanz umzugehen, ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, weil wir eben auch dann das Bedürfnis haben, das natürlich irgendwie auflösen zu wollen. Und je nachdem kommen dann auch komische Dinge dabei raus.
Das ist ja manchmal so ein bisschen wie das Prinzip des Kaugummiautomaten Gott, bei dem man ein 5-Cent-Stück reinschmeißt und dann kommt da raus, was man gerne hätte. Das passt aber eben gerade nicht zu diesem Aspekt von Gott ist nicht sicher. Wir können nicht über ihn verfügen und das zeigt sich eben gerade auch im Erleben von Dissonanzen, auch im Glauben. Und du schreibst am Anfang deines Aufsatzes in deinem Buch, in diesem Kapitel über den Deus absconditus und den Deus revelatus. Zwei ganz schöne Begriffe. Was bedeuten die und was haben die mit Dissonanzen zu tun?
Das sind lateinische Begriffe, die vor allem, oder ich kenne sie vor allem durch Martin Luther aus der Reformationszeit. Und Deus revelatus heißt der sich offenbarte Gott, der sich zeigt, der sich auch zu verstehen gibt, könnte man vielleicht auch sagen. Vor allem dann natürlich auch in Jesus Christus, wo Gott sichtbar wird und anfassbar wird. Und dann gibt's aber auch sowas, und so begegnet dann eben auch Martin Luther seinen persönlichen Dissonanzen, diesen Deus absconditus, dieser verborgene Gott, könnte man auch sagen. Und Martin Luther kommt auf diese Begrifflichkeit durch eine Bibelstelle aus Jesaja 45, Vers 15, da heißt es nämlich, ja, Herr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott und Retter Israels. Es gibt also auch wie so eine verborgene Seite Gottes, man könnte vielleicht auch provokant sagen, eine dunkle Seite Gottes, die wir eben nicht verstehen, die aber irgendwie auch zu ihm gehört. Ich vergleiche das manchmal gern mit dem Mond. Das ist ja auch irgendwie ein ziemlich runder Himmelskörper, Aber was man vielleicht nicht so gleich weiß, ist, dass der Mond uns Erdenbürgern immer nur dieselbe Seite zuwendet oder zeigt. Wenn wir dann den Mond sehen und die Sonne strahlt auf ihn und ist vielleicht Vollmond, dann sehen wir immer nur diese eine Seite. Und deswegen spricht man auch von der dunklen Seite des Mondes, die auch zum Mond gehört, wo übrigens auch die Sonne scheint, die wir aber nicht sehen und deswegen vielleicht auch nicht verstehen, jetzt mal übertragen gesagt, auf den Glauben. Und so ist Gott eben auch dieser Mond. Da gibt's diese Seite, wo er sich uns zeigt, offenbart, aber eben auch noch diese Rückseite, wo er uns auch immer verborgen und entzogen bleibt. Und das ist vielleicht auch ja fast schon eine Definition von Gott im Sinn von, ja, er zeigt sich, aber er verbirgt sich auch, weil sonst kann aus Gott auch vielleicht sehr schnell ein Götze werden. Wenn ich meine, ja, alles verstanden zu haben, dann passiert es auch sehr schnell, dass wir Gott uns nach unserem eigenen Bild malen.
Um uns etwas stärker zu zeigen, was du auch meinst mit der verborgenen Seite Gottes, lädst du uns in deinem Buch ein auf eine Reise. Du nimmst uns mit quasi zur Reise hin zur dunklen Seite des Mondes, wie du schon gesagt hast, oder eben im übertragenen Sinne auch die dunklen Seiten unseres Lebens, in denen Gott eben abwesend scheint, Krisenzeiten unseres Lebens. Und um das zu illustrieren, auch biblisch, wählst du eine für mich etwas überraschende Textpassage aus, nämlich Psalm 23. Wieso illustrierst du gerade durch oder anhand von Psalm 23 diese Thematik oder diese Theophobie der Dissonanz?
Dissonanz, du hast gesagt, hat viel eben mit den Krisenzeiten unseres Lebens zu tun, ob große Krisen, aber auch kleine Krisen, Krisen, die vielleicht global irgendwie sind und uns betreffen oder auch im ganz Persönlichen. Und Psalm 23 ist so eine Wegzehrung, für mich zumindest, oder so ein geistliches Proviant für schwere Zeiten unseres Lebens. Weil dieser Psalm 23, das ist eigentlich kein romantischer Psalm, wie man ihn vielleicht manchmal missversteht, wenn man dann irgendwelche schönen Hirtenbilder sieht oder so, sondern das ist ein Vertrauenspsalm. Und Psalm 23 ist auch deshalb ein Vertrauenspsalm, weil da ja es auch dunkle Seiten oder dunkle Zeiten in unserem Leben gibt. Und dieser Psalm handelt eben von diesem finsteren Tal. Und dieses finstere Tal wird nicht wegnavigiert oder ausgelassen, sondern das spielt auch eine Rolle. Und deswegen glaube ich, dass uns dieser Psalm gute Antworten darauf gibt, wie man denn jetzt mit Dissonanzen umgehen kann in unserem Leben. Weil dieser Psalm löst die Dissonanz nicht auf, sondern er nimmt sie ernst.
Ich habe mal ein Buch gelesen von Barbara Brown Taylor, Learn How to Walk in the Dark, wo sie auch sehr stark von dieser verborgenen Seite Gottes schreibt, auch davon, Gott im Dunkeln zu begegnen. Du spielst ja auch mit dieser Symbolik, Licht, Dunkelheit in deinem Aufsatz. Was wird durch die Licht-Dunkelheit-Symbolik der Bibel vielleicht auch nochmal Neues klar, auch über Gottes Wesen? Weil sie selber sagt, sie hat in der Dunkelheit Dinge über Gott gelernt, die ihr im Licht vermutlich für immer verborgen geblieben wären.
Ich glaube natürlich, verschiedenste Aspekte. Was mir jetzt so spontan einfällt, ist, wenn ich zum Beispiel in einem dunklen Raum gehe oder bin und plötzlich kommt da nur so ein ganz kleines Licht, ein ganz kleiner Lichtstrahl oder so, kann ich dieses Licht nochmal viel intensiver und stärker wahrnehmen, als wenn es ohnehin schon hell ist oder hell war. Und ich glaube, gerade in solchen dunklen Zeiten unseres Lebens, natürlich, das ist auch immer wieder einfacher darüber gesprochen und reflektiert, als wenn man dann wirklich in diesen Zeiten drin ist, kann man Gott nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Das Spannende an diesem Psalm ist ja, dass es zu einem Personenwechsel kommt im Psalm 23. Es ist, Gott wird als er beschrieben, also nämlich als er der Hirte und er ist bei mir und er weidet mich und so weiter. Und dann kommt aber dieser Switch, plötzlich kommt das dunkle Tal und trotzdem fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und plötzlich kommt es zu einem Personenwechsel, nicht mehr er, der Hirte, sondern plötzlich wird Gott direkt angesprochen, du bist bei mir. Und ich glaube, das ist dieses dunkle Tal, was das im besten Fall bewirken kann. Oder wie man irgendwie auch noch eine Sinnhaftigkeit damit ja finden kann oder in Beziehung setzen kann, ist, dass Gott im dunklen Tal, in Krisenzeiten, in Momenten der Dissonanz vom Er zum Du wird. Also er mir persönlich ganz besonders nahe kommt und nahe ist. Er wird vom Er zum Du und ich kann ihn nochmal anders kennenlernen, auf eine vielleicht auch neue und noch nie dagewesene Weise. Aber man merkt schon, die Dissonanz bleibt. Das finstere Tal ist trotzdem ja vielleicht immer noch da, aber ich werbe eben dafür, dass man Dissonanzen nicht einfach auflöst, sondern aushält, weil beim Auflösen von Dissonanzen können auch komische Dinge rauskommen. Vielleicht können wir das auch gleich mal noch so ein bisschen durchspielen.
Ja genau, du schreibst ja in deinem Buch, die Frage ist nicht, ob uns eine Krise treffen wird, sondern die Frage ist einfach, wann. Und wenn das passiert, wie gehen wir dann damit um? Du schreibst, die große und wichtige Frage ist doch jetzt, ist nicht die Frage ob und wie, sondern wie gehen wir mit solchen Gegensätzen, mit solchen Spannungen, mit solchen Kontrasten um? Und als ich das gelesen habe, ist ein Zitat, habe ich gedacht, ja, lieber Manuel, genau, das ist die große und wichtige Frage, die auch ich mir beim Lesen gestellt habe. Ja, wie gehen wir jetzt dann damit um? Wie sieht das ganz konkret aus? Wie sieht es aus, wenn man anfängt, Dissonanzen aufzulösen? Wie sieht es aus, wenn man sie aushalten kann? Wie kann man damit umgehen? Was sind deine Erfahrungen, die du auch mit uns teilst in deinem Buch?
Ich glaube, dass es eben der beste Weg ist, diese Dissonanzen nicht aufzulösen, sondern sie auszuhalten, wie eben schon gesagt. Und warum nicht auflösen? Ich mach's mal an einem Beispiel, nämlich an dem Sozialpsychologen Leon Festinger. Der hat die Theorie der kognitiven Dissonanz aufgestellt. Das heißt, er hat untersucht, wie gehen Menschen denn mit Dissonanzen um? Und dazu hat er tatsächlich eine Endzeitsekte untersucht und hat drauf geschaut, wie leben die eigentlich? Und er hat festgestellt, die erwarten, dass da jetzt irgendwann ein Raumschiff kommen soll und sie alle werden gerettet. Und das Spannende ist ja natürlich immer bei Endzeitsekten, die legen dann auch genaue Daten fest und es ist natürlich nicht eingetroffen, dass da jetzt dieses Raumschiff kam, das sie gerettet hat vor den bösen Aliens. Und dann waren wie so drei Möglichkeiten, die er dann festgestellt hat, wie man mit Dissonanzen umgehen kann. Und bei der Gruppe jetzt war es, sie haben einfach sich selbst diese Dissonanz so aufgelöst, dass sie sich selbst Recht gegeben haben. Oh gut, dass wir gedacht haben, da kommt jetzt das Raumschiff, aber weil wir dann so anders gelebt haben und auch Leute gewarnt haben, deshalb hat uns der Gott, an den wir da glauben, nochmal Gnade geschenkt und dann haben sie einfach das Endzeitdatum nach hinten verlegt. Und Festinger hat dann wie drei Möglichkeiten herauskristallisiert, wie man mit Dissonanzen umgeht, um sie aufzulösen. Und wir können es vielleicht mal durchspielen am Beispiel vom Gebet, wenn Gebet eben nicht erhört wird. Eine Möglichkeit, diese Dissonanz aufzulösen, ist, ich ändere meinen Glaubenssatz. Also Gott erhört mein Gebet nicht, dann ändere ich halt einen Glaubenssatz. Ja, Gott ist ja schon ein guter Gott, aber vielleicht meint er es nicht gut mit mir und deswegen erhört er mein Gebet nicht oder will mich sogar bestrafen. Oder ich ändere mein Verhalten, um die Dissonanz aufzulösen. Erlebe ich ganz viel in meinem Alltag als Pastor. Gott erhört mein Gebet um Heilung nicht. Und was passiert dann? Ich muss jetzt irgendwie noch mehr beten oder noch mehr Heilungsgottesdienste besuchen oder die Person für mich beten lassen, weil die kann das ja besonders gut. Ich verändere mein Verhalten. Oder eine dritte Möglichkeit, ich tue Glaubenssätze hinzufügen, um die Dissonanz aus dem Weg zu bekommen. Das Gebet wird nicht erhört. Ja, okay, Gott heilt halt einfach zu seiner Zeit. Ist jetzt noch nicht dran. Und da ist ja schon auch irgendwie was Wahres vielleicht dran. Aber es sind alles so, ja, Möglichkeiten, drei Wege, wo was Komisches rauskommt, so eine harmonische Verzerrung, nenne ich das gerne, wo es vielleicht schon gut klingt irgendwie, aber wenn man dann mal wieder mit anderen Instrumenten zusammenspielt, merkt man, oh, ich bin in einem ganz falschen Tune, in einer ganz falschen Tonlage. Und Psalm 23 lädt uns eigentlich ein, diese Dissonanz, das finstere Tal nicht zu ignorieren oder aufzulösen, sondern eben es anzunehmen und dann da mit Gott gemeinsam hindurchzugehen.
Jetzt vielleicht einfach ein wenig provokant von der anderen Seite her gefragt, zu sagen, ja, Dissonanzen muss man dann halt einfach aushalten. Ist das vielleicht nicht auch einfach ein bisschen eine reduktionistische Lösung für eine sehr komplexe Wirklichkeit, in der es manchmal doch vielleicht auch noch eine andere Antwort gäbe? Oder wie kann das ganz konkret auch gelingen, dass man Dissonanzen nicht einfach nur mit einem logischen Kopfnicken entgegennimmt und sagt, ja, die muss man halt einfach stehen lassen, sondern im Glaubensalltag das wirklich auch leben zu können und darin letztendlich neue Harmonie zu entdecken?
Finde ich eine richtig gute Frage, weil, wie du sagst, da darf man natürlich jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd kippen, dass man jetzt einfach Kopf nickt und sagt, ja, okay, schlechte Dinge passieren halt, so ist es halt. Oder dann eben auch aufgibt, ah, ja, ich bin jetzt irgendwie krank und ich werde eh nicht mehr gesund, ich muss halt jetzt diese Dissonanz akzeptieren. Genau, da darf man mich auch nicht falsch verstehen. Ich glaube eben, Psalm 23 ist ja spannend, da ist das finstere Tal und dann betet der Psalmist weiter und trotzdem fürchte ich kein Unglück. Also hier kommt eigentlich so eine gesunde, trotzige Haltung im Umgang mit Dissonanzen zum Vorschein. Also nicht einfach, ja, annehmen, hinnehmen, so ist es halt, sondern da auch trotzig sein gegenüber Gott und ihm zu sagen, ja, trotzdem bist du doch dieser guter Gott und trotzdem fürchte ich kein Unglück und trotzdem vertraue ich dir weiter, aber trotzdem musst du jetzt auch mal was machen. So, es gibt eine Vertonung von Psalm 23 von Johann Philipp Krieger. Da wiederholt er 18 Mal diesen Ausdruck, trotzdem fürchte ich kein Unglück. Und das ist so eine trotzige Haltung, die ich glaube, oder die wir glaube brauchen in solchen Krisenzeiten, bei solchen Dissonanzen, die nicht jetzt einfach hinzunehmen, sondern sie halt ja durchzustehen und da trotzig gegen anzukämpfen, ohne sie jetzt einfach simpel aufzulösen.
Wie sieht das dann ganz konkret für dich aus? Wie kann aus einer Dissonanz trotzdem auch neue Hoffnung entstehen oder neue Hoffnung geboren werden, gerade in solchen dunklen Tälern?
Das würde ich sagen, ist eine Frage, die natürlich sehr individuell zu beantworten ist. Je nach Krisenzeiten, je nach Leidenszeiten, je nach Dissonanzen, die ja auch ganz unterschiedlich aussehen können, ist es in Anführungsstrichen nur ein zerplatzter Traum oder ist es der Tod von jemandem? Also es sind ja auch unterschiedliche Dissonanzen und ich glaube, da gibt es jetzt nicht diese eine perfekte Antwort, aber ich meine eben dieses Trotzige, was ich gerade angesprochen habe, ist sehr hilfreich. Und was mir auch immer wieder hilft, ist, dass ich manchmal ja auch einfach nicht mehr kann in solchen Zeiten und ich andere brauche, die für mich glauben. Oder es ist ja immer, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, aber in dissonanten Zeiten bekomme ich diese Worte nicht mehr so leicht über die Lippen. Und da Glaubensgeschwister zu haben oder in einer Gemeinschaft eingebettet, die mir diese Wahrheiten auch zusprechen, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln, da merke ich, das ist so ein Schlüsselelement, wo es gut tut, andere zu haben, die für mich glauben.
Also da eigentlich der gemeinschaftliche Aspekt, der damit mit hineinkommt, der ganz wichtig wird, würdest du sagen?
Genau. Und einfach diese, eben, ich glaube, es macht ganz viel, wenn Gottes Wort auch von außen an uns herantritt. Das ist auch eine reformatorische Einsicht. Klar, Gottes Wort ist auch irgendwie in uns zu finden, weil Gott hat uns ja geschaffen durch sein Wort. Aber das spezifisch evangelische, protestantische ist auch, Gottes Wort kommt von außen an mich heran. Dietrich Bonhoeffer hat zum Beispiel auch mal gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Und dann diese biblischen Wahrheiten zugesprochen bekommen von anderen, gerade auch in solchen Krisenzeiten, dann mit Psalm 23 oder auch Psalm 139, wo es ja auch heißt, dass selbst das Dunkel bei Gott nicht finster ist und dass er Licht reinbringt. Oder mit alten Kirchenliedern, wenn Jochen Klepper in Die Nacht ist vorgedrungen, wenn er da dichtet, Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Solche Wahrheiten, biblisch oder durch spirituelle Lieder, die zugesprochen kommen von anderen, das hat nochmal eine ganz andere Kraft, als wenn ich für mich alleine bin.
Ich hatte vor einiger Zeit ein ganz lustiges Erlebnis. Ich mache in meiner Freizeit Musik und bin jetzt gerade an meinem ersten Studioalbum. Und ich war im Studio, um Vocal Recordings zu machen. Und ich musste dafür für einen Song, den ich aufgenommen habe, Backing Vocals aufnehmen. Und mein Produzent und ich, wir haben uns da ziemlich komplexe Harmonien oder uns in ziemlich komplexen Harmonien versucht. Und die einzelnen Tonspuren an sich, die klangen ziemlich dissonant. Und ich habe tatsächlich bei einigen Stimmen eine Zeit gebraucht, bis ich diese Stimmen hören konnte und bis ich die sauber einsingen konnte, weil gerade diese Dissonanz meinem intuitiv-musikalischen Gefühl widersprochen hat. Nach einiger Zeit ist mir das aber dann gelungen und im Gesamtbild am Ende ergaben diese einzelnen Stimmen, die für sich dissonant klingen, eine wunderschöne Harmonie und klang dann wirklich gut. Und ich habe mich dann gefragt, als ich das Kapitel in deinem Buch gelesen habe, ist mir das gleich in den Sinn gekommen, dieses Erlebnis. Und ich habe mich dann gefragt, kann man dieses Erlebnis vielleicht als ein Bild dafür verstehen, wie wir im Laufe unseres Lebens mit Gott immer wieder Dinge lernen müssen, wie wir lernen müssen, auch Dissonanzen auszuhalten, auch Dinge, die unserem Glaubensgefühl vielleicht widersprechen und dann erst im Rückblick manchmal entdecken, dass daraus im Verlauf unseres Lebens, wenn verschiedene Stimmen dann zusammenkommen in unterschiedlichen Kontexten, neue Harmonien entstehen. Orte in unserem Leben, an denen Gott zunächst verborgen bleibt und vielleicht später er dann aber sichtbar wird. Also er sich später dann als der zeigt, der er eigentlich schon immer war. Man könnte vielleicht sagen, vom verborgenen Gott zum offenbarten Gott.
Ja, genau das, den Schlusssatz wollte ich gerade auch sagen, dass ich auch diese Hoffnung habe oder das Vertrauen habe, dass es jetzt schon in diesem Leben passiert, aber dann eben dann auch im Himmelreich, dass Gott von ja seine verborgenen Seiten uns mehr und mehr offenbar werden. Vielleicht ist es sogar nicht nur ein lebenslanger, sondern auch ein ewiger Prozess, weil Gott so groß und unfassbar ist, dass wir immer wieder neu was von ihm lernen können und diese verborgenen Seiten vielleicht sogar nie aufhören werden. Und das ist aber auch das Interessante oder Spannende, dass wir vielleicht immer Theologie treiben werden oder müssen, weil Gott eben so unfassbar groß ist, dass er uns nie ganz und eindeutig klar wird. Und was du beschreibst, finde ich super, sich immer mehr aber auch in Einklang zu bringen mit, ja, vielleicht könnte man auch sagen, einer harmonischen Dissonanz. Dissonanzen können ja auch irgendwie harmonisch sein, weil es auch Musikrichtungen gibt, wie den Expressionismus, wo alles irgendwie dissonant und schief klingt, aber das ist so, das gehört so. Und irgendwie gehört es auch zu einem Leben von uns Christenmenschen ja einfach dazu. Und sich da immer wieder in Einklang zu bringen, zum Beispiel mit Psalm 23, ich glaube, das kann richtig gut helfen.
Ja, vielen lieben Dank, Manuel. Dissonanzen aushalten lernen, ein schwieriges Thema. Wie geht ihr eigentlich damit um? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da und teilt uns mit, wie ihr mit solchen Spannungen im Glauben umgeht. Das war's von der heutigen Episode. Ich freue mich schon, das nächste Mal mit dir zusammen, Manuel, hier zu sitzen und von dir zu hören.